Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute mit unserem Format Le Buffet und dem wunderbaren Attila. Guten Morgen.
Guten Morgen, Manu.
Le Buffet ist unser Format, bei dem wir über alle Spiele sprechen, die im PS Plus Programm und Xbox Game with Gold Programm in diesem Monat, in dem, was haben wir denn, April? Ich muss schon überlegen, welcher Monat es ist. Im April zur Verfügung stehen, und die Idee ist dahinter, dass wir jetzt nicht alle Spiele so ausführlich besprechen, wie wir sie unter der Woche bei unseren normalen Reviews machen, sondern euch einen kleinen Überblick zu geben, was in diesem Monat von diesem Spielepaket lohnt sich vielleicht einen Blick drauf zu werfen, welche alten Klassiker sind dabei, welche Retro-Games sind vielleicht ganz interessant, und Attila schaut sich die Spiele immer alle für uns an, und zu den meisten Spielen auch in diesem Monat haben wir auch nochmal ausführliche Folgen. Das heißt, wir geben euch dann auch einen Hinweis, zum Beispiel Folge 1515 oder sowas könnt ihr dann im Archiv bei uns nochmal ausführlich anhören, wie wir das Spiel zum Release bewertet haben. Das ist die Idee dahinter. Und Attila, du bist unser Games-Archivator, und fangen wir doch gleich mal direkt an. Wir steigen direkt ein mit den Xbox Games. Da geht's diesmal los mit einem Spiel, was so völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich kenne natürlich den Film. Vom 1. bis zum 15. April gibt's Cars, das Videospiel, oder Cars, the Video Game. Und wie der Name schon unschwer erkennen lässt, ist es wohl das Spiel, das offizielle, zum Pixar-Film, oder in etwa nicht?
Genau, es ist das Spiel zu Cars 2. Es ist sogar, glaube ich, Cars 2. Ich habe da gar nicht so stark drauf geachtet. Damals erschienen für die Xbox 360 2011 herum. Also müsste passend zum Spiel gewesen sein. So eine typische Pixar-Film-Vorlage mit, wir machen gleich noch ein Spiel dazu. Wir hatten ja neulich mal Brave, oder Merida, wie es teilweise hieß bei uns. Mhm. Das haben sie ja auch schon als so eine Art God of War Action Adventure umgesetzt bei Cars, der Vorlage entsprechend.
Ist auch God of War.
Ja, natürlich. Autoschlachten, Autos in griechischer Automythologie. So stelle ich mir das vor. Das wäre endlich mal was gewesen, weil Cars 1 anscheinend war wirklich so ein Open World, so ein bisschen frei befahrbare Welt mit Autos. Mhm. Jetzt haben sie einen relativ straighten Arcade Racer gemacht, der so ein bisschen auf den Spuren von Mario Kart wandelt, mit einem Touch-Wipeout. Und ja, also das ist das Spiel, das wir jetzt sozusagen auch nicht mehr abdecken vom Datum her. Das ist schon am 15. April rausgeflogen.
Ja, aber da haben wir beide gesagt, es dürfte jetzt nicht so schlimm sein, wenn man das verpasst hat, runterzuladen.
Ja, also wir wollten ja lieber das spätere Datum mit reinnehmen. Da sind die interessanteren Titel mit drin. Und bei Cars 2 hat man jetzt auch nichts verpasst. Selbst, glaube ich, für Kinder, man sagt ja immer, ja, solche Spiele könnten ganz gut für Kinder sein. Ja, aber wenn die Kinder die Möglichkeit haben, dann spielen sie entweder Mario Kart, das Original, auf irgendeiner Konsole, oder sie spielen vielleicht Sonic Racing oder so. Und Cars 2 gibt sich da zwar Mühe, so ein bisschen, ja, straightforward Arcade Racer mit ein bisschen hier ballern und dort fahren und viel rumspringen, natürlich mit den ganzen Originalcharakteren, aber leider, gut, das ist jetzt vielleicht für Kinder auch nicht so relevant, die englische Tonspur fehlt. Das hatte ich ja bei Merida schon angemerkt, das war toll. Das ist hier die deutsche Variante, ist, naja, und ja, es ist, hat ein ewiges Tutorial, ist sehr leicht. Und ich mag auch ehrlich gesagt die Filmvorlage nicht so sehr. Ich bin damals bei Cars 1 von Pixar, den habe ich mir angeguckt, da ich mir irgendwie immer Pixar-Filme gerne angeguckt habe. Aber dann war ich auch raus bei 2 und 3. Und irgendwie trifft das alles hier zusammen. Für die, die es mitgenommen haben, man kann es mal jemanden vorsetzen, wenn man da Lust hat. Aber da hat man echt nichts verpasst.
Nee, da würde ich jetzt auch schnell drüber gehen, weil das ist, glaube ich, auch für unsere Zielgruppe hier nicht besonders lohnenswert. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Das ist nämlich noch verfügbar bis zum 30. April. Und da würde ich auch sagen, es ist zwar ein bisschen ein umstrittenes Spiel, weil der Macher Jonathan Blow auch sehr stark polarisiert, aber zumindest seine Spiele, jetzt mal abgesehen von der Personality, die dahinter steckt, sind meistens dann doch ein Blick wert. Braid ist von ihm auch ein ganz großartiges Spiel, was ja so diese Xbox Games with Gold Ära eigentlich so eingeläutet hat damals, fand ich, gell? Mit den Xbox-Spielen, die immer mittwochs rauskamen, diese Indie-Spiele. Das war einer der ersten Spiele, die mir so diese Download-Games irgendwie näher gebracht haben. Und diesmal ist The Witness von ihm dabei, kam 2016 und ist ein Puzzle-Adventure im weitesten Sinne, aber es ist schon auch ein bisschen mehr, finde ich. Geht ein bisschen tiefer.
Ja, hat noch so ein bisschen einen philosophischen Touch, wenn du das meinst, ne?
Ja, auch, aber halt auch so von dieser ganzen Aufmachung. Es sind nicht einfach nur Puzzles an Puzzles, sondern Er nimmt sich halt auch immer so wahnsinnig ernst, dieser Jonathan Blow. Und Das schwingt alles so in seinen Spielen auch mit und so diese Metaebene. Das ganze Spiel ist ja quasi ein Spiel im Spiel und ist auf so einer mysteriösen Insel und alles sehr, sehr bedeutungsschwanger. Vielleicht kann man so irgendwie sagen.
Ja, also was ich schön finde, ist, dass er gerade das macht, dass es gerade nicht ein Puzzle nach dem anderen ist. Also man landet direkt auf einer Insel und wird dann immer mit diesen Rätseln konfrontiert. Die Rätsel sind Geschmackssache, die haben so alle ein bisschen ihre eigene Logik. Ich habe mal ganz interessant, jemand mal auch in einem Podcast erzählt, es gibt halt Leute, die können mit diesen Rätseln was anfangen. Und andere halt nicht mit diesem Typ von Rätsel. Das sind so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Beim einen geht es darum, Punkte auf eine bestimmte Art zu verbinden, nach einer bestimmten Logik oder auch bestimmte, ja, sowieso Schaltkreise zusammenzufügen. Und die sind sehr abwechselnd.
Ja, es ist ganz witzig, weil bei The Witness, es hat alles eine ähnliche Struktur. Das ist ja bei den meisten Puzzle-Adventures aus der Ego-Perspektive so, dass sie immer so eine gewisse Grundvokabular haben. Und The Witness, aber sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, du machst Rätsel, die sehr simpel sind, wo dann zum Beispiel einfach du musst irgendwie ein Karos, die mit schwarz-weiß kariertes Blatt irgendwie in zwei Teile teilen. Ja, und blickst dann halt einfach, okay, ich kann hier Linien ziehen, also ich muss eine Linie zwischen den weißen und den schwarzen Blöcken ziehen. Dann gehst du zum nächsten Rätsel, dann gibt's halt nicht mehr nur weiße und schwarze Blöcke, sondern es gibt vielleicht dann auch irgendwie, Punkte. Und das heißt immer, irgendwie merkst du dann, die Punkte in jedem Bereich müssen gleich viel Punkte sein. Also teilst du nach weißen und schwarzen Flächen und guckst aber auch, dass irgendwie gleich viele Punkte dabei sind. Und so bekommst du nach und nach mit jedem Rätsel, und es sind wirklich hunderte von Rätseln auf dieser Insel, du gehst dann immer so hin zu so einem Baum, da ist dann so eine Tafel, so eine Station, und dann machst du da wieder ein Rätsel und du bekommst auf einmal wie so eine neue Sprache beigebracht, weil du immer wieder die wiederkehrenden Elemente hast. Also auch immer schwarz-weiß muss immer getrennt werden zum Beispiel, und Punkte bedeutet immer Symmetrie und so weiter. Und das ist ihm wirklich wahnsinnig gut gelungen bei The Witness, dass diese ganze Welt, so abstrakt sie eigentlich auch ist, auf dieser Insel rumzulaufen und Rätsel zu machen, dass du auf einmal ein Gefühl für diese Insel bekommst und für diese Mechaniken, die auf dieser Insel einfach vorherrschen. Ja? Also so dieses, wie so Naturgesetze quasi, die nur auf dieser Insel gelten. Und das, finde ich, ist bei The Witness wirklich ein ganz ungewöhnliches Gefühl, weil man so reinkommt in dieses Spiel, und anders als bei anderen First-Person-Puzzlern, wo man so das Gefühl hat, man hat jetzt ein Rätsel gelöst, also geht's zum nächsten. Das greift hier alle so ineinander.
Ja, das, was sie wirklich gut machen, ist, finde ich auch, sie vermeiden, dass du mit Ausprobieren weiterkommst. Ich hatte ein Rätsel, da habe ich wirklich gemerkt, ich verstehe die Logik nicht. Ich habe den Schlüssel zu diesem Rätsel nicht. Und ich habe mich da bis zur dritten, vierten Station durchkämpfen können, durchaus probieren, aber das Spiel bestraft dich dann in dem teilweise, wo er dann die Station, wo du gerade warst, auch wieder abgeschaltet hast. Du musst zurück das vorige Rätsel nochmal machen und dann geht's weiter. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Es muss eine Logik geben, mit der ich durchkomme und nicht einfach nur durchaus probieren. Und das macht dieses Spiel wirklich gut. Der lässt dich dahin. Du machst es einmal, vielleicht machst du es noch zweimal, aber beim dritten Mal spätestens prüft dich das Spiel mehr oder weniger, hast du wirklich kapiert, wie man dieses Rätsel löst, und nicht dadurch, dass du es einfach in 100 Versuchen durchdrücken kannst. Und was ich auch schön finde, ist halt, dass sie sich Mühe gegeben haben, eben das Ganze drumherum. Also es geht hier nicht nur um die Rätsel, sondern es geht wirklich um die Insel. Hat mich ein bisschen an Myst teilweise erinnert, so von der Atmosphäre. Und das ist einerseits der große Vorteil, finde ich. Andererseits, was mich in dem Spiel wahnsinnig gemacht hat, ich habe es ursprünglich auf dem iPad begonnen. Und da ist das Laufen ja eher so per Touch, ne? Du klickst hin, wo du hinlaufen willst, und du kannst nicht so schön drehen und so. Und ich habe eigentlich gedacht, na toll, ne, diese ganzen Rätselmuster mit dem Finger abzufahren, das ist super. Aber das Laufen macht dich wahnsinnig. Und wenn du in dieser Insel mit bestimmten Rätseln nicht klarkommst, hast du den Vor- oder den Nachteil, dass du woanders auch hinlaufen kannst. Aber bei mir hat sich das total zerfranst. Irgendwann wusste ich nicht mehr, ja, dann habe ich hier mal zwei Stationen gemacht, hang bei der dritten und dann gebe ich auf, dann muss ich woanders hin. Und irgendwann hat man nicht mehr den Überblick, wo soll ich denn überhaupt noch weitermachen? Und dann klopft man irgendwie auf dieser Insel an allem ein bisschen rum und läuft viel ziellos durch die Gegend. Und das hat mich dann dort ein bisschen frustriert, oder habe ich dann auch aufgehört. Jetzt bei der Xbox habe ich es nochmal angefangen. Da finde ich das Laufen wesentlich besser.
Ja, klar. Ist ja auch dafür gemacht.
Mit dem Stick, ne, das merkt man richtig. Da kannst du schneller Strecke zurücklegen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich da jetzt, ich habe mir vorgenommen, sozusagen disziplinierter an einem Ort zu bleiben, bis ich dieses verdammte Rätsel gelöst habe. Aber ich merke auch, es ist nicht ganz meine Denkweise. Meine Logik, die ich ansetze, ist ein bisschen anders. Also entweder ich denke zu komplex oder ich denke zu einfach in dem Moment, keine Ahnung. Aber weißt du, es gibt ja so Typen, der eine, dem kommt dieses Rätsel eher entgegen von der Denkweise oder von dem, was er an Erfahrungswerten hat, und dem anderen nicht. Und das merke ich da manchmal. Aber an sich ist es wirklich ein tolles Spiel, und es ist auch toll, dass es jetzt im Xbox Games with Gold drin ist, weil das ist so ein Titel, ich glaube, wo viele sich überlegt haben, soll ich es mal mir ausprobieren? Ah, ich höre ganz unterschiedliche Dinge. Das sagt immer sehr spezifisch. Das ist kein Portal, wo alle schwärmen und sagen, ja, das muss man gespielt haben. Das ist so ein Spiel, da kann man sich halt nach dem Kauf theoretisch auch ärgern. Und das, weil man einfach nicht reinkommt. Man merkt,
scheiße. Selbst wenn es hohe Kritiken bekommen hat, ist es so ein Spiel, was sehr von deinem persönlichen Spielstil auch abhängt und ob man irgendwie da reinkommt oder nicht. Also das Spiel macht es einem auch nicht sehr leicht, da reinzukommen. Jetzt gar nicht so sehr vom Schwierigkeitsgrad, sondern eben von dieser verworrenen Art. Und wenn man sich da einmal verläuft, das kann ich total nachvollziehen, auch wenn man ein paar Tage Pause dazwischen hat, dann hat man auf einmal das Vokabular vergessen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einsteigen würde, ich habe irgendwann so im letzten Drittel irgendwann aufgehört, und ich würde da überhaupt nichts mehr kapieren. Also null. Du müsstest dann wieder quasi komplett von vorne anfangen. Also das ist schon ein Spiel, bei dem man dranbleibt, aber es ist auch eins dieser wenigen Spiele, wo man über Rätsel noch nachdenkt. Also ich habe ganz viel so auf Stift und Papier dann hantiert, mir irgendwie in einem Notizbuch Sachen aufgeschrieben, und das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß, Screenshots zu machen, genau, und die mit in die Bahn zu nehmen. Also ich habe dann damals, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, habe ich mir ein Rätsel abfotografiert und drüber geschlafen und am nächsten Tag in der Bahn gelöst, ja, auch oder im Bus oder so, weil ich dann da dann irgendwie eine zündende Idee hatte, und dann konnte ich es aber nicht ausprobieren und habe mich dann voll gefreut, abends da dieses neue Vokabular anzuwenden, und bin dann auch weitergekommen. Und es hat unglaublich viele ungewöhnliche Rätsel. Also wir können ja mal eins so sagen, es gibt zum Beispiel so Landschafts- und Schattenrätsel. Also du gehst nicht einfach immer nur zu irgendwelchen Sachen hin und klickst und machst dann dort ein Rätsel, sondern auch die Landschaft selber kann ein Rätsel sein. Oder du kletterst irgendwie auf einen Turm, schaust von oben runter und nimmst auf einmal, ich deut's mal jetzt nur so an, Schemen wahr, ja, oder Muster oder Kacheln oder irgendwelche wiederkehrenden Symboliken. Und das, finde ich, ist total genial bei diesem Spiel, weil alles kann ein Rätsel sein in diesem Spiel und eben nicht nur die vordefinierten Rätselkammern.
Und das hat mich halt beim ersten Spiel komplett kalt erwischt, weil ich stand in dem Rätsel. Es war mir schon klar, dass das, was dargestellt wird, hat eine Referenz mit der Natur. Aber für mich war klar, die Tafel muss eine Logik haben. Und irgendwann, jetzt bei der Xbox, habe ich begriffen, verdammt, ich muss nicht nur die Tafel beachten, die Lösung des Rätsels liegt außerhalb der Tafel. Das ist sehr gut, aber wenn du das halt nicht packst, dann bist du halt schnell frustriert, wenn du der falsche Spielertyp dafür bist. Also da muss man schon eine Lust am Knobeln haben. Was ich mit dem Mitnehmen verstehen kann, da war wiederum iPad, iPhone perfekt. Screenshot machen, in die Notiz-App, Stift rausholen oder Finger und anfangen rumzufahren. So wie man das bei Professor Layton ja teilweise mit dem DS gemacht hat, ne? Wo man dann unten an den Skizzen rumprobieren konnte. Also dementsprechend ein wirklich schöner Titel, ein bisschen artifiziell, also man schaltet dann sozusagen so kleine Reveals oder wie man das auch immer nennen mag, frei. Und da saß ich dann drin und hab mir nur so gedacht, als ich den ersten geguckt habe, so, aha, okay, Kojima-artige Dimensionen. ist auch nicht jedermanns Sache, aber die Rätsel sind wirklich was, probiert's aus. Ist ein echt schönes Spiel, auch gerade für das Programm. Und wenn's halt nicht der, wenn's nicht den Geschmack trifft, dann hat man da auch kein Geld zum Fenster rausgeschmissen.
Ja, perfekt für so ein Programm, da bin ich ganz bei dir. Gut, dann haben wir noch was, was, glaube ich, in jedem Ohr jetzt klingeln würde als ein bekannter Name. Da muss man, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel sagen. Ein Assassin's Creed-Spiel. Und letztes Mal hatten wir ja die 2D-Ableger, wo wir uns auch noch gewundert hatten, warum haben sie da nicht gleich die ganze Trilogie reingepackt. Aber diesmal gibt es ein richtiges, vollwertiges Assassin's Creed, nämlich gar nicht mal so ein altes Syndicate von 2015. Das letzte große Assassin's Creed eigentlich vor dem Reboot,
vor,
oder?
Vor Origins, ja.
Ja, genau. Das war das mit dem viktorianischen London. Eins meiner Lieblings-Assassin's Creeds vom alten Format. Ich mochte die Zwillinge im viktorianischen London. Das fand ich ganz, ganz großartig. Also klar, natürlich, Assassin's Creed 2 und 3 und so sind irgendwie immer noch ungeschlagen, die Ezio-Trilogie. Aber das ganze Setting durch das London zu laufen, mit den Kutschen, dann irgendwie auf Charles Dickens zu treffen. Und wer war da noch alles dabei? Und vor allem, dass man eben auch diese Frau hat, die Ify hieß die, glaube ich, und ihren Bruder, den Jacob, die sich sehr unterschiedliche Assassinen-Mentalitäten verkörpern. Und du hast unterschiedliche Missionen dann auch mit denen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen eigentlich.
Auch da habt ihr einen Cast gemacht, ich glaube 1434 zusammen mit Micha und Daniel. Auch ganz kurz zu The Witness noch, da wart ihr bei 1515, falls noch jemand nachhören will, wollen, mit der Christine. Und ja, also mir hat's auch jetzt gefallen, dass sie mal endlich eine vollwertige weibliche Assassinen mit reingebracht haben. Dieses Geschwisterpaar ist auch so vom Story, vom Charakter her, finde ich, auch passt sehr gut. Auch die Ivy ist auch sehr selbstbewusst, nicht so typisch übersexualisiert und in irgendeiner Art und Weise viel zu viel übertrieben. Nein, das fand ich wirklich eine überzeugende Figur, hat mich auch sehr gefreut. Die Epoche ist interessant, ne? Man ist so im Zeit der Industrialisierung und Lokomotiven und alles spielt so eine Rolle. Viktorianisches London ist natürlich auch so ein bisschen dieses typische, was wir teilweise mit Sherlock Holmes noch assoziieren, ne? Dieser Aufbruch. Ja, ja, ja. Und das ist wirklich eine gute Epoche. London ist natürlich auch eine interessante Stadt. Sie haben es auch technisch ein bisschen besser gelöst, flüssiger als davor Unity. Dafür sieht es jetzt auch nicht mehr ganz so toll aus. Man merkt aber, finde ich, dass es noch so ein bisschen die alte Assassin's Creed-Formel ist. Also im Vergleich zu Origins, das habe ich jetzt noch nicht gespielt, habe aber sehr viel Gutes gehört, hat man doch immer noch diese relativ ähnlichen Probleme. Sie haben am Kampfsystem gearbeitet, das ist ein bisschen mehr so Batman-like von den Rocksteady Studios, und auch am Klettern ist es alles ein bisschen smoother, und auch ich war überrascht, dass man viel mehr schleichen kann, viel mehr Herangehensweisen jetzt hat. Also das hat mir gut gefallen. Da werden teilweise dann so auch Entry Points angezeigt, wo ich mir denke, ah, schön, man kann oben im Dach einsteigen, man kann unten drunter durchgehen oder man kann da mit durch die Tür. Also da haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Aber wie gesagt, man merkt einfach, auch wenn die Geschichte, Geschichtsepoche das Ganze trägt, die Geschichte ist halt mal wieder diese typische Assassinen-Templer, unterbrochen von diesem modernen Zukunftssetting. Ich glaube, Desmond spielt dieses Mal ja keine Rolle. Es sind andere Figuren aus Assassin's Creed 2. Und ja, es ist ein gutes Assassin's Creed. Für mich immer noch zwei Highlights sind einfach Black Flag, aber das war klar mit dem Schiff. Und das andere war natürlich Revelations, weil es in Istanbul gespielt hat, wo ich einfach persönlichen Bezug habe. Aber ja, sie haben sich Mühe gegeben. Es gibt jetzt so eine Art Gang War, wo man so Viertel sozusagen von Gangs befreien muss und so ein bisschen Gangs of New York Feeling aufkommt von dem Film mit Leonardo DiCaprio und Kutschenfahrten und so weiter. Also es ist ein gutes, ausgewogenes Assassin's Creed, denke ich, das auch ordentlich läuft und sich da auf jeden Fall lohnt in dem Programm. Ja. Ist bei uns zum 15. Mai noch sozusagen dann verfügbar.
Gut, Assassin's Creed Syndicate war das für die Xbox One im Xbox Games with Gold Programm noch bis zum 15. Mai verfügbar. Und denke ich, das ist ein No-Brainer. Kann man sich auf jeden Fall runterladen, gerade auch wenn man Origins gerade gespielt hat. Vielleicht nochmal ganz interessant den Blick ein paar Jahre zurück, wie Assassin's Creed damals war. Und ich würde immer noch sagen, das gehört zu den deutlich besseren Assassin's Creeds. Eine Fortsetzung, die auch wirklich empfehlenswert ist, sie runterzuladen. Ich bin großer Fan dieser Spielereihe von den Visceral Games. Die Rede ist von Dead Space 2. Dead Space 2, auch ein Xbox-Spiel. 2012 kam das raus für die 360 und ist auch noch bis zum 30. April nur noch verfügbar. Ich finde diese Daten immer so furchtbar bei den Xbox, dass sie nicht einfach sagen können, hier, ganzer April. Nein, immer eine Extrawurst. Also noch schnell runterladen, Dead Space 2. An der Stelle auch ein kurzer Hinweis. Ist, glaube ich, auch im Origin-Programm gerade für euch PC-Spieler, falls ihr zuhört. Da gibt es, glaube ich, gerade auch die Dead Space-Spiele. So, aber ein Third-Person-Survival-Horror-Spiel, Attila. Ich weiß nicht, ob du es damals schon gespielt hast. Der erste ist natürlich ungeschlagen, aber auch der zweite hat ungemeine gute Qualitäten, finde ich.
Also ich erkenne die Qualitäten absolut an, aber das ist nicht das Spiel, das ich gerne spielen würde. Ich habe es damals nicht gespielt. Ich habe es heute auch nur jetzt für den Podcast kurz angespielt. Eigentlich finde ich das Science-Fiction-Setting total toll. Also so ein bisschen auch so Event Horizon, ne? Aliens, weiß der Teufel was. Mhm. Super spannend, mag ich auch, aber es ist mir fast zu spannend. Es ist mit zu viel Survival-Horror, es ist mir zu brutal und es ist schon gut, ich meine, inzwischen merke ich viele Spiele abgehärtet, es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, aber trotzdem, das ist so ein Spiel, das ist so ein latentes Grauen und ja, also...
Latent was? Latentes Grauen oder Braun? Oder Grau?
Ein
was
Grauen, ein latentes
ein Grauen. Ein Grauen, ja, absolut.
Dass sich da irgendwie breit macht. Und ich finde es super, dass es in dem Programm drin ist. Vielleicht werde ich mich doch nochmal überwinden, weiterzuspielen. Ich mag die Ästhetik auch mit, wie hieß er, Isaac Clarke. Ich finde es auch sehr schön, dass die haben auch an die Leute gedacht, wie ich, die den ersten Teil vielleicht nicht mehr gespielt haben oder nicht so gut in Erinnerung haben. Es gibt eine kleine Zusammenfassung, die nochmal die Ereignisse aus dem ersten Teil rekapituliert. Und ja, also das ist ein Klassiker, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und da kann man nicht viel falsch machen, wenn das einen einigermaßen sozusagen den Geschmack trifft. Für Zartbeseitete wie mich ist das natürlich ein bisschen anstrengend, besonders wenn man das abends im Dunkeln spielt.
Ja, absolut. Also ich bin auch kein großer Horrorfan, wie ihr wisst, aber Dead Space ist so geil spannend und halt auch so actionreich, aber ebenso genau die richtige Mischung, finde ich. Also man muss es schon ertragen, es ist wirklich nervenzerfetzend und der zweite ist dann noch ein bisschen actionlastiger, aber insgesamt schon noch eine sehr, sehr dichte Atmosphäre und auf jeden Fall ein Download wert. Also ich glaube, da muss man auch gar nicht mehr so viel sagen. Eins der, ja, würde ich schon sagen, der Highlights diesen Monat. Absolut.
Zweite Teil wurde eigentlich nur kritisiert, dass er relativ viele Sachen sehr ähnlich macht wie der erste Teil. Mhm. Wenn man den dritten Teil jetzt dann mit reinnimmt, ist man retrospektiv doch sehr froh, dass Visceral Games sich damals genau auf diese, ich nenne es doch irgendwo Nische, konzentriert hat und damit ein sehr einzigartiges Spiel, das man als Teil 1 und Teil 2 dann sehen kann, gemacht hat. Teil 3 hat sich dann doch relativ weit davon entfernt, so wie ich das wahrgenommen habe. Ich habe den Teil nicht gespielt.
Den dritten meinst du jetzt?
Ja, genau.
Nee, der dritte war auch dann mit Mikrotransaktionen und solchen Gedöns. Im Koop war es trotzdem noch lustig, aber es hatte nicht mehr diese Spannung und diese Qualitäten, die der erste Teil hatte. Und gerade dieser Munitionsknappheit, auch bei Dead Space 2, dieses Zerschneiden der Limbs, also die Extremitäten abzuschneiden, damit das Monster nicht mehr so schnell auf dich zuläuft, dann, weißt du, so wirklich dann auch gezielt auf die, mit dieser Bolt-Waffe, man ist ja so ein Mechaniker, und dann diese Waffen so klack, klack so hin und her zu drehen, um halt eine senkrechte oder einen waagerechten Schnitt zu setzen an diesen Gliedmaßen, das ist eine super geile Mechanik, so makaber die jetzt auch klingt, aber das ist schon sehr befriedigend, dieses Spiel, diese Necromorphs da so in ihre Einzelteile zu zerlegen. Sehr cool, auf jeden Fall.
Und das haben sie halt ausgebaut.
Wie ist es denn grafisch gealtert? Das war ja immerhin 2012 schon her, so lang. Sieht es noch richtig gut aus jetzt oder wie hast du das wahrgenommen?
Also ich finde, es gibt immer einen sehr starken Unterschied zwischen Menschen, also Gesichtern und Charakteren und Umgebung. Bei den Gesichtern denkt man, oh Gott, das sind ja Puppen mit die, also die ganzen Augenaufschläge und alles so stockend, und da denkt man echt, oh, das ist schlecht gealtert. Aber ich finde, solange man im Spiel ist, ist es sowieso ein relativ dunkles Spiel, das mit schönen Überblendeffekten, und das Ganze hat es ja auch im Anzug von Isaac verborgen, sozusagen die Lebensanzeige. Und da fand ich es jetzt echt gut. Also ich bin mir nicht ganz sicher, die Xbox macht ja bei den abwärtskompatiblen Spielen teilweise feilt die noch so ein bisschen am Anti-Aliasing und so weiter dran. Aber ich fand's gut. Also kann man gut spielen und ist, finde ich, gut gealtert. Und Science Fiction ist in dem Bereich, finde ich, auch immer relativ, man sieht auch nicht so viel, ne? Es das Licht flackert und irgendwo brennt etwas und es taucht das ganze Szenario in irgendeine halb rote Bildschirmanzeige, und das fand ich, das kann man echt noch gut angucken. Aber wunderbar. Ich bin nicht so weit vorgeschritten im Spiel, ich weiß nicht, wie sich...
Nee, aber genau. Also aber generell, da glaube ich, gebe ich dir recht. Ich habe es jetzt nicht nochmal neu ausprobiert, aber so dunkle Horrorspiele altern da, glaube ich, ein bisschen besser als helle, offene 3D-Plattformer oder sowas. Das war's mit Xbox. Gehen wir weiter zu PlayStation Plus Programm. Und mag nicht jeder dieses Spiel, aber ich hatte zumindest die ersten paar Stunden sehr viel Spaß damit, und dann hat's rapide mich verloren. Du bist, glaube ich, auch nicht so richtig warm geworden. Ein Open-World-Spiel von den Avalanche Studios, die man von Just Cause und so kennt. Und die haben die Original Mad Max Lizenz bekommen. 2015 erschienen das offizielle Spiel Mad Max zum ersten Original Mad Max Film. Haben wir auch in Folge 1389 ausführlich drüber besprochen. Und ich bin gespannt, wie du das jetzt wahrgenommen hast.
Ja, also ich fand es relativ unmotiviert. Für mich war das another Open World Game, so nach dem Motto. Also ich habe damals den Cast gehört, der mich auch ein bisschen ernüchtert hat. An sich finde ich das Setting ganz spannend. Ich mochte auch jetzt zum Beispiel die Neuverfilmung. Der erste Film war ja mit Mel Gibson aus den, oh Gott, was, 80er Jahren? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Um den Zeitraum. Das Spiel bezieht sich auch eher so ein bisschen auf diese Filme.
Ja, es ist ein eigenes, aber es ist halt das Original George Miller Mad Max. Ja, genau. Also nicht das Neue mit dem Chrome und so. Ja,
ja, und ich fand es irgendwie relativ lahm. Es war nett inszeniert, hat sehr nette, skurrile Charakter, aber und auch so ein bisschen mehr diesen Fokus auf das Auto. Ne? Also man typisch Mad Max, am Anfang verliert man irgendwie sein Auto und alles und wird in der Wüste zurückgelassen, und dann beginnt der große Rachefeldzug. Das haben sie schon ganz gut gemacht, aber ich bin auch so ein bisschen satt von diesen Open-World-Spielen, die überall mit ihren ganzen Symbolen sind, und das besonders bei Mad Max, die Wüste, die zwar sehr schön ist, aber es ist halt doch kein
optisches Ist halt doch eine Wüste, Wildnis. Gell?
Ja. Ja, genau. Und dieses Ganze um das Auto herum, und wie gesagt, die Charaktere, die Gegner sind echt ganz nett, aber auch das Kampfsystem ist stabil, so ein bisschen auch auf Batman. Das scheint irgendwie der letzte Trend in den 2015-16er Jahren gewesen zu sein. Aber es konkurriert einfach mit zu vielen anderen, noch viel besseren Spielen in dem Moment. Und das ist nett für das Programm. Ich denke, es wird seine Fans finden, aber mich hat das überhaupt nicht angezogen.
Ja, also das war, glaube ich, auch so das Fazit, was wir damals im Cast hatten. Hat coole Momente, es hat coole Szenen, es greift die Mad Max Lizenz ganz gut auf, aber es verliert halt nach ein paar Stunden wirklich komplett an Motivation, wenn man nicht der totale Open-World-Fan ist. Was es halt cool macht, jetzt auch in so einem Programm, man sollte das auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, weil was es mit dem Auto macht, ist echt super spannend. Also auch, dass man eben andere dann so, also das Auto ist wirklich ein Hauptcharakter in diesem Spiel. Und das, finde ich, es unterscheidet sich dann halt doch wieder von klassischen Open-World-Spielen, wie man es eben jetzt da oben mit Assassin's Creed Syndicate, also oben, meine ich, vorher in der Liste, wie wir es mit Assassin's Creed Syndicate gerade gesehen haben, wo du halt immer einen Charakter spielst. Und hier ist halt das Auto so ein fester Bestandteil der DNA des Spiels und wie Mad Max funktioniert. Das haben sie gut eingefangen. Aber wenn du halt nach 5-6 Stunden immer wieder die gleichen Art von Missionen machst und halt auf der Suche nach dem nächsten seltenen Autoteil wieder irgendwelche generischen Missionen machst, dann kann das Spiel halt sehr schnell fad werden. Und wie du schon gesagt hast, das Setting, dieses Wasteland, hilft da halt nicht gerade dabei, dir irgendwie auch noch schöne Umgebungen oder sowas zu zeigen. Das ist natürlich bedingt durch die Mad Max-Lizenz, aber da hätte ich mir tatsächlich eher ein bisschen eine stringentere Erzählung gewünscht. Ja, also weniger Open World und mehr dann auf die Charaktere fokussieren und so weiter. Und es gibt ja diese Story-Missionen, aber du musst immer wahnsinnig viel grinden im weitesten Sinne, um halt diese Missionen freizuschalten. Und moderne Open-World-Spiele lassen dir halt zum Beispiel auch selber einfach die Wahl. Gehst du jetzt die Story-Mission weiter oder machst du halt Nebenmissionen? Und das fehlt da meiner Meinung nach sehr stark.
Ja, ein schnellerer Einstieg, finde ich auch. Also irgendwie das Spiel hat mich relativ früh schon einfach verloren, weil es, ja, und dann fahren wir dahin und verdreschen ein paar Gegner, jetzt haben wir dieses Teil, jetzt fahren wir zurück, bauen das Teil ein, jetzt brauchen wir noch eine Chassis, dann fahren wir dahin, verdreschen die Gegner, haben die Chassis, fahren da wieder raus, Autokampf, wieder Hideout, und das ist das Gefühl, okay, das Auto besteht aus 1000 Teilen, das heißt 1000 Missionen, und eigentlich will ich doch nur dem Obermods da und seinen anderen Obermodsen einen auf den Deckel geben. Und das ist so, die lassen dich am ausgestreckten Arm verhungern gefühlt. Also wie gesagt, wenn du damit was anfangen kannst, wenn du da einen guten Einstieg findest, es hat die guten Grundlagen, aber du hast irgendwo mal schön im Cast gesagt, du hast da 2-3 Stunden abends gespielt, dann guckst du auf die Fortschrittsanzeige, dann sind es irgendwie so 2%, die du gemacht hast. Und das ist halt
da tut echt sich nichts. Ja, das ist unglaublich, ja.
Und da braucht es einfach ein bisschen Streamlining. Und ich denke oft, das haben viele dieser Open-World-Spiele, auch Ubisoft, irgendwie nicht begriffen, dass Masse einfach nicht klasse ist. Und je älter man in Anführungsstrichen wird, das hat auch was mit den Lebenssituationen zu tun, desto weniger Zeit hat man vielleicht. Und dann wird man ganz schön strikt in Sachen, wie viel Zeit will ich in irgendwas investieren. Und wenn ich halt jetzt 2-3 Stunden in ein Spiel investiere und ich habe nicht irgendwas Überraschendes, Interessantes oder einen Fortschritt erzielt oder hatte viel Spaß und grinde eher, dann verliert das sich vielleicht auch, weil man sagt, nee, sorry, ich kann keine 60 Stunden da reinstecken.
Deswegen ganz gut, dass es in diesem Programm ist. Ein paar Stunden kann man da locker rausholen an Spielspaß. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mit der Lizenz was anfangen kann. Ansonsten würde ich auch sagen, nee, dann investiert die Zeit lieber in Syndicate. Ein Spiel, wo sich jede Minute lohnt, ist unser nächstes Spiel, Trackmania Turbo. Ist jetzt auch bei PS Plus im Programm, hatten wir schon bei Games with Gold im November 2017. Deswegen verweisen wir auf diese Folge. Könnt ihr noch nachholen und Trackmania Turbo, aber so viel sei gesagt, ist der pure Spaß in Tüten. Wenn man irgendwas mit Arcade-Rennspielen anfangen kann, dann muss man dieses Spiel spielen. Es ist großartig.
Ja, also wirklich ein schönes Arcade-Spiel, toller Titel, gerade für so ein Programm. Habt ihr in Insert 9548 drüber gesprochen, wenn man da nochmal reinhören möchte. Einziger Wermutstropfen, so ein bisschen so diese Time-Trails, die irgendwie nicht so richtig ins Bild passen, aber der Rest ist irre Strecken. Ja, also ich fand einfach, alles passt bei dem Spiel, aber wenn du so auf diese Zeitgeschichten fährst, und da hat mir einfach die Physik und die Strecke einfach zu viel Frust geboten, wenn es um Sekunden geht. Wenn es darum geht, dass man sich mit irgendwelchen Leuten misst oder irgendwelche Stunts macht oder einfach nur durchkommen muss auf einer bestimmten Zeit, ist es okay. Aber wenn man so wirklich an den Sekunden feilen muss und dann jedes Mal da irgendwie drüber brettert und in der letzten Runde über ein Steinchen falsch fährt, das finde ich in dem Spiel, das relativ stark auf Arcade ausgerichtet ist, irgendwie unpassend damals. Das war so diese minimale Fehlertoleranz, die mich ein bisschen genervt hat. Ansonsten ist echt ein schönes, buntes, vielfältiges Spiel, in dem man viel Zeit investieren kann, mit einem tollen Soundtrack.
Ja, absolut. Ich fand es gar nicht so frustig mit diesen Zeitrennen, weil wenn man da halt das mag, ist es halt auch sehr motivierend, so eine Strecke perfekt zu kriegen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Es verzeiht halt an Stellenweise dann nicht so viel und dann ist man halt oft auch gar nicht selber schuld, sondern halt irgendwie die Art der Strecke und dieses arcadige Verhalten. Das meinst du, oder? Dass man ja, nicht so das genau. Gefühl hat, wie also, bei einem echten Rennspiel, dass man selber so arg dran schuld war.
Ja, und dann bist du halt, du rast auf einen Berg hoch, der halt auch mit Schotter und Stein, und dann hast du eine riesen Schanze, und wenn du da auch nur minimal falsch in die Kurve reinkommst, da reicht auch kein, ich weiß gar nicht, hatten die ein Zurückspul-Feature?
Nee,
ich glaube nicht. Nee, auf jeden Fall, das reicht dann einfach nicht, ne? Dann fliegst du aus dem Ding meterweise raus und kommst einfach auf keine Platzierung mehr. Das war das Einzige, was mich damals ein bisschen gefrustet hat. Der Rest ist passt super.
Gut, wie gesagt, hatten wir schon ausführlich drüber gesprochen, auch bei Le Buffet. Deswegen kommen wir jetzt zu den Spielen, die wir noch nicht hatten. Es gibt nämlich ein Spiel, was ich noch nie gehört habe, In Space We Brawl, für die PS3 und PS4 2015 erschienen, und du magst mir bestimmt sagen, was das ist.
Ja, das ist so eine Mischung, kann man sich vorstellen, aus Geometry Wars und Asteroids. Also von Asteroids die Idee, man fliegt unten beim Bildschirm raus und oben wieder rein. Und von Geometry Wars ist so diese Twin-Stick-Shooter-Variante. Leider keine in dem Sinne für einen Singleplayer relativ uninteressant. Das sind so Challenges, sind zwar drin, aber die sind so gefühlt ein erweitertes Tutorial, das sehr langsam vorangeht, und es hat dann mal ein paar, ja, setz dich mal gegen einen Gegner durch, setz dich mal gegen drei durch oder so. Local Multiplayer ist, glaube ich, deren eher Fokus gewesen, dass man zu viert dort spielt, aber ja, das ist so ein Spiel, wo man sich halt fragt, wozu gibt es das, wenn es Geometry Wars gibt? Ja, gibt's halt für die PS4. Ich glaube, Geometry Wars 3 gibt's auch inzwischen für die PlayStation. Und das ist relativ günstig produziert gefühlt und versucht so ein bisschen noch mit Humor zu spielen. Aber man hat halt viele verschiedene Raumschiffe, einen kleinen Bildschirm, auf dem unheimlich viel los ist, das sehr chaotisch ist, und man ballert sich da durch und hat zwei Waffensysteme und ist alles sehr bunt, sehr nett, irgendwie sympathisch, aber irgendwie auch ein Spiel, wo man sagt, das wird wahrscheinlich in den Fluten der guten Spiele einfach untergehen. Ja, das ist nichts Besonderes. So ein Arcade-Spiel, das vielleicht damals zu den Hochzeiten der PlayStation Network-Spiele und der Games Live, Xbox Live Arcade-Spiele vielleicht mehr Aufmerksamkeit hätte bekommen können.
Ja. 2015, ja. Scheint jetzt auch im Nachgang auch nicht besonders erfolgreich gewesen zu sein, wenn man es noch nie gehört hat. Also ich kannte das gar nicht, ne. Muss ja nichts heißen, könnt ihr ja mal einen Blick reinwerfen in Space We Brawl. Toy Home ist unser nächstes Spiel, 2008, das ist schon richtig alt, ein Arcade Racer von Game Republic, und ich glaube, mir kommt es bekannt vor, das war irgendwas so wie Micro Machines so ein bisschen, ne?
Ja, genau, also es ist so eine irre Mischung, also vom Grafikstil her 3D, Micro Machines, so dieses typische Spielzeugauto, das über, keine Ahnung, den Küchentisch fährt, mit der Idee von Katamari Damacy nach dem Motto, ich sammle alles auf. Also man lenkt da ein Auto durch diese Kulissen und versucht eigentlich Münzen, Spezialmedaillen und weiß der Teufel was zu aufzusammeln, und der Charme entsteht gerade aus diesem, ne, Micro-Machines-haften, ich mache eine Schanze über ein Lineal und fahre am Bleistift vorbei. Eigentlich eine nette Idee. Ich habe mich auch erst gefreut, mal reinzugucken, weil so von den Screenshots sieht das eigentlich ganz sympathisch aus. Und das Einzige, was sie da völlig in den Sand gesetzt haben, aber das ist leider der Zeit entsprechend, gerade auch diese PlayStation Network Zeit, wo PlayStation begriffen hat, wir müssen reagieren auf den großen Erfolg von Xbox, Xbox Live, und gleichzeitig kam ja Sony auf die grandiose Idee, in ihren Controller diese Six-Axis Bewegungssteuerung reinzubauen.
Oh nein.
Genau. Und so wie es halt man ist, es gibt einfach Spiele, da sollte man nicht die Leute zwingen, ein Feature zu verwenden, das sie nicht verwenden wollen. Und wenn du Autos mit dieser Six-Axis-Steuerung steuern sollst, besonders wenn du kleine Münzen einsammeln sollst, endet das unweigerlich in einer absoluten Steuerungskatastrophe, und das bricht diesem Spiel sofort das Genick. Ich bin ins Menü, ich konnte es nicht glauben, ich habe gedacht, das kann nicht sein, warum kann ich auf meinen Sticks nicht machen? Digital, Kreuz, Analog, nichts. Nein, ich muss diesen blöden Controller hin und her wedeln, und wenn man das bei der Wii noch irgendwie geschluckt hat, aber bei der PlayStation will man das echt nicht machen, und das nimmt diesem Spiel leider komplett den Spielspaß.
Boah, das ist ja eine furchtbare Idee. Nee, dann möchte ich da auch nichts mehr drüber hören. So nett es auch aussehen mag, das ist ein absolutes No-Go, finde ich. Aber gut, 2008, man konnte es ja mal probieren. Hä? Hätte sich ja auch voll durchsetzen können.
Voll.
Ja. Aber ein Spiel aus neueren Tagen, nämlich 99 Vidas, passenderweise für die Vita erschienen, aber mit D geschrieben, Vida, für die Vita, aber auch für PS3 und PS4 aus dem Jahr 2017, ein Sidescrolling Beat'em Up und ja, sagt mir jetzt nichts, du magst mir verraten, ob das gut geworden ist oder nicht.
Es ist eigentlich ein ganz nettes Spiel, das ist entstanden in der Crowdfunding-Aktion 2015, mit in einer Kooperation mit einem brasilianischen Podcast, der eben diese 99
schon mal sympathisch.
Heißt. Sofort habe ich gleich gedacht, wir sollten auch eine Kooperation von Insert Moin und irgendeinem Spielestudio machen. Und dann nennen wir das irgendwie Insert Coin oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, die Idee dahinter war, wie kann man so ein diese alten Klassiker, Streets of Rage, Double Dragon, die kennt man ja, das sind diese klassischen Beat'em-Ups. Also bevor man Beat'em-Up verwendet hat für die Fighting Games, also Street Fighter, waren das Brawler, eigentlich die klassischen genau. Beat'em-Ups. Ja. Side-Scrolling, hoch, runter, vorne, nach hinten. Golden Axe gibt's ja auch noch so im Fantasy-Setting. Und die haben gedacht, wie können wir das ein bisschen modernisieren? Wurden auch gecrowdfundet, hatte funktioniert, haben das rausgebracht und ist dann ich weiß gar nicht, 2016 oder so, glaube ich, erschienen und dann 2017 nochmal für die PlayStation-Plattform umgesetzt worden. Und ist eigentlich ein sehr sympathisches Spiel, hat so eine 16-Bit-Grafik mit sehr netten, absurden Charakteren. Und die haben sich überlegt, okay, wie können wir das modernisieren, indem wir nicht, die Spielweise bleibt im Prinzip immer noch die gleiche, ne? Pam, pam, puff, also dreimal draufhauen, bis der Gegner halt wegfliegt, aber mit so ein bisschen, man kann Erfahrungspunkte sammeln und hat so ein bisschen mehr ein kombolastiges System mit Spezialattacken, gerade so, ne, Street Fighter, Hadouken, sowas ist dann mit drin. An sich ganz nett, also auch besonders für so einen Spieldurchlauf, ich denke, dass es im Koop sogar ein bisschen noch mehr profitieren könnte. Das einzige Problem, und das ist in der DNA dieser Spiele, diese Spiele sind nicht für Langzeitmotivation gedacht. Das funktioniert in der Arcade. Das funktioniert irgendwie, da gehe ich hin, schmeiß mal ein paar Euro rein und dann habe ich's durch. Und bei dem Spiel, das auch sogar relativ anspruchsvoll ist, weil es nicht unendliche Continues hat in dem Sinne, ist es nett. Man kann mal reingucken. Ich denke, im Koop, wie gesagt, macht's mehr Spaß. Aber es hat sich dann auch nach ein paar Stunden. Also mich hat's jetzt auch nicht motiviert, da groß noch mehr reinzugucken. Ich hab's ausprobiert. Ich hab's halt so weit gespielt, wie ich's konnte. Es ist nett, wie gesagt, den Charakter auszubauen. Man kann auch andere Charaktere freischalten. Und alles ganz hübsch. Aber in sich ist einfach das Problem, dass dieses Spielprinzip der Beat'em-Ups, deswegen werden die heutzutage auch kaum noch groß produziert, glaube ich, das ist einfach begrenzt. Begrenzt im Spielspaß und begrenzt in der Ausbaufähigkeit dieser Mechanik.
Ja. Gut, ja, sieht ganz putzig aus, aber Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe, oder?
Ja, genau. Oder wie gesagt, man hat mal Lust, so ein bisschen ein abgedrehtes Spiel, hat gerade drei Leute da, dann oder online, ja. Das, wie gesagt, auch da das Problem, wenn du drei Leute online hast, dann spielst du auf einmal Overwatch und dann bleibt wieder kein Platz für solche kleinen Spielchen. Ja.
Gut, dann haben wir noch eins zum Rauswerfen. Ein bekannter Name, aber eine rebooted Version, nämlich von einem guten alten Freund Q-Bird, mit Sternchen geschrieben. Ein Klassiker der Arcade. Und Rebooted ist jetzt erschienen für die PS Vita, für die PS3, für die PS4 und zwar erst letztes Jahr von GPC Games. Und was haben sie denn genau rebooted? Also ist es sehr wie das Original oder ist irgendein neuer Twist dazugekommen, den das Original eigentlich überhaupt nicht gebraucht hätte?
Sie haben sich schon das Original sehr zu Herzen genommen, haben es versucht zu modernisieren. Ob das gelungen ist, ich glaube, das ist eine Geschmackssache. Schön ist, sie haben das Original von 82 mit drin. Das ist auch ganz schön hart. kann man aber immer noch ganz gut so in einer simulierten Arcade spielen. Das ist auch nett. Und auch schön, dass Q-Bert, der immer so ein bisschen finde ich, das ist so, der im Schatten von Pac-Man steht und nie so wirklich auftaucht und immer mal wieder zu später Ehre gereicht. Das haben sie sich probiert, so ein bisschen in dem Sinne zu modernisieren, dass man ein paar neue Kniffe reingebracht hat, wie das Qbert-Prinzip ist im Prinzip, man hat so eine Pyramide von, im Original von Kuben, und Qbert versucht, die alle einzufärben. Und da kann er halt sozusagen direkt mit dem Steuerkreuz springt man von einem Kubus zum anderen. Währenddessen fallen Bälle runter, Monster kommen, verfolgen dich, irgendwelche Typen färben das, was du eingefärbt hast, wieder um. Und du musst im Prinzip hin und her springen und aufpassen, dass du nicht in den Abgrund fällst. Schon damals war die Steuerung nicht leicht. Auf dem Gameboy war es eine Katastrophe. Daran erinnere ich mich noch. Und im Reboot haben sie aus diesen Kuben, wo man dann sozusagen nicht so viele Richtungen hatte, hat man Hexagone gemacht. Man hat also mehr Richtungen jetzt. Ist ein bisschen leichter geworden. Neue Gegner, und man hüpft jetzt auf Knopfdruck, was so ein bisschen eine Sicherheitsmaßnahme darstellt, fast schon gefühlt, aber so ein bisschen auch die Dynamik rausnimmt. Was okay ist, hat aber eher so ein bisschen Mobile-Spielcharakter, kann ich mir gut vorstellen, dass es zuerst für iOS und Android erschienen ist, dann jetzt nochmal umgesetzt wurde, und es ist lustigerweise genau das gleiche Problem wie im Original. Die Steuerung ist halt mit den, also man muss ausrichten, muss man mit den Sticks oder mit dem Digitalsteuerkreuz, mit dem Steuerkreuz, und es klappt nicht. Also es klappt nicht gut. Man springt oft in den Abgrund, besonders in der Hektik, oder man springt in die falsche Kachel rein, wo man gar nicht hin will. Und ich habe es länger gespielt, als ich eigentlich vorhatte. Also es hat schon entwickelt, schon so einen kleinen Zug. Aber man merkt dann spätestens so, das sind 40 Level. Nach 10 Level merkt man spätestens, es wiederholt sich, es hat nicht genug Varianz. Ist ein bisschen schade. Aber vielleicht ist es auch wieder ein Spielprinzip, wo man einfach hätte sagen müssen, das ist ein Klassiker, so ist der. Und so wie wir das bei dem Baldur Dash oder ich weiß gar nicht, wie das zuletzt hieß, wir hatten das auch im Le Buffet neulich, wo sie diesen Baldur Dash Original Baldurs remaked haben. Manche Klassiker eignen sich vielleicht einfach für keine Remakes oder Reboots.
Ja, hätte man auch ruhen lassen können, oder? Man kann ja das Original auch irgendwie easy spielen, genau.
Genau.
Gut, mir fällt noch ein, an was mich das Spiel davor erinnert. Dieses 99 Vidas erinnert mich total an das Scott Pilgrim Game.
Ja.
Das sieht ganz genauso aus.
Ja, genau. Das hatte ich auch im Kopf, als ich es gespielt habe. Ist auch ein schönes Spiel, ist auch leider ziemlich unter dem Radar geblieben. Weil irgendwie scheint die Zeit der Brawler vorbei zu sein.
Aber haben einige gespielt auf jeden Fall. Also gerade so im Indie-Bereich war das schon ein Name auf jeden Fall. Ja.
Ist auch schön, dass solche Sachen dann für die Vita noch erscheinen. Noch ist sie nicht tot.
Noch nicht. Noch ist sie ja im PS Plus Programm dabei. Wunderbar. Gut, das war's für heute mit unserem Le Buffet. Ich hoffe, es war was dabei für euch, und unsere Ausführungen haben euch vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick gegeben, welche der Spiele nochmal einen Blick wert sind. Ich fand, es war ein guter Monat, auch wenn ich das meiste der interessanten Sachen jetzt halt schon gespielt hatte, aber das ist ja oft hier beruflich bedingt. Von den Indies oder von den kleinen war ich so ein bisschen enttäuscht, weil da sind oft ja irgendwie so kleine versteckte Perlen drin, und die finde ich waren dieses Jahr, diesen Monat relativ schwach.
Ja, also dieses Mal war wirklich eher so ein Highlight, kennt man schon, hat man wahrscheinlich schon irgendwie im Regal stehen. Monat bei den Indies, da war jetzt diesmal echt nichts dabei, wo ich sagen würde, hey, Geheimtipp. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auch entwickelt. Also ich fand zum Beispiel letztes Jahr waren teilweise echt tolle Dinge dabei, wo ich echt gedacht habe, wow, 10 Second Ninja und weiß der Teufel, sozusagen hieß es ja, und weiß, da gab es einige wirklich nette Geschichten, und wenn sich das jetzt dem Ganzen im Ende sozusagen entgegen neigt, mit der PlayStation Vita besonders, die ja so als Indie-Generator in diesem Programm immer wieder fungiert, bin ich mal gespannt, ob das jetzt einen neuen, wie sich das jetzt noch die letzten Monate hin überentwickelt, ob wir da noch ein paar kleine Highlights sehen oder ob jetzt wirklich noch die letzte Shovelware da drauf geschmissen wird, weil man sagt eigentlich, das Ding ist jetzt gelaufen.
Wunderbar, dann sprechen wir uns spätestens im nächsten Monat wieder. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch morgen wieder zuhört. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, Attila, und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung, Manu, und bis nächsten Monat. Tschüss.
Tschüss. Und wie immer ganz kurz der Hinweis noch für euch, wenn ihr auch bis zum nächsten Podcast immer informiert sein wollt, was es da Neues gibt, dann folgt Attila unter Games, jetzt habe ich den Namen vergessen, Archivator.
Games, wie heißt es? Kurator.
Games Kurator. Ich habe irgendwie unter Archiv dauernd gedacht. Bob vom Archiv. Games Curator auf Twitter und da gibt ihr auch die Links zum Blog und natürlich auch bei uns in den Shownotes. Vielen Dank für deine Mühen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.